Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Der hinduistische Götterhimmel ist unendlich groß. Es gibt Götter von ganz groß bis ganz klein, vom Schöpfergott bis zur lokalen Dorfgottheit und Naturerscheinungen mit göttlichen Qualitäten. Das ist schon schwer, da überhaupt einen Überblick zu bekommen und ganz und gar von außen als Nicht-Hinduistin. Einen Gott aber, den erkenne ich auf jeden Fall sofort und wahrscheinlich geht das nicht nur mir so, einfach weil er besonders und eingänglich abgebildet ist. Das ist nämlich der Gott Ganesha mit seinem Elefantenkopf, der auf einem menschlichen Körper mit vier Armen sitzt. Weil Ganesha so bekannt und zugänglich ist, ist er ein guter Weg, um sich der verwirrenden Vielfalt des hinduistischen Götterlebens zu nähern. Und genau das möchte ich jetzt versuchen im Gespräch mit Ute Hüsken. Sie ist Professorin für Indologie am Südasien-Institut der Universität Heidelberg. Schön, dass wir miteinander reden können, Frau Hüsken.
Ja, ich freue mich auch.
Vielleicht ein guter Weg, sich einem Gott zu nähern, ist ja übers Feiern. Und in der kommenden Woche, da feiern die Hindus vor allem im Süden Indiens das Ganesha-Fest, Ganesha Chaturthi. Sie haben schon mehrere Male an diesem Fest teilgenommen. Wie feiert man denn einen Gott mit Elefantenkopf?
Das ist sehr unterschiedlich regional. Es unterscheidet sich auch, wie man dieses Fest feiert, ob das, man das im öffentlichen Raum tut oder zu Hause. Aber grundsätzlich spielt während dieses Festes natürlich die Figur des Ganesha, des elefantenköpfigen Gottes, eine ganz große Rolle. Als ich 2014 beispielsweise in Pune war, da habe ich dort Ganesha Chaturthi erlebt. Das Fest selber dauert bis zu 10 Tage, aber es macht sich natürlich vorher schon über Wochen in der Stadt bemerkbar. Das heißt also, man sieht Marktstände mit kleinen und großen Figuren des Ganesha in allen möglichen Farben und Formen. Man sieht, wie provisorische Tempel in der Stadt aufgebaut werden. Die werden dann während des Festes verwendet, um dort die ganz großen Ganesha-Figuren zu beheimaten. Was man hört in der Stadt ist Trommeln, ganz prominent. In den Häusern, die sich dafür entscheiden, einen Ganesha im Grunde zu beheimaten während dieses Festes, da wird natürlich alles sauber gemacht, es wird der Platz für Ganesha hergerichtet. Und an einem besonderen Ort, meist im, sagen wir mal, im Puja-Raum, also dem Raum, der ohnehin der Verehrung von Göttern vorbehalten ist, wird dann dieser Ganesha zu Beginn des Festes installiert. Also installiert ist ja vielleicht kein gutes Wort, aber er wird rituell zu Beginn des Festes eingeladen und wird dadurch in der Figur gegenwärtig gemacht. Das heißt also, das Fest bedeutet, dass der Gott Ganesha tatsächlich in denjenigen Haushalten, die eine Ganesha-Figur sich anschaffen für dieses Fest, das ist der Gott tatsächlich gegenwärtig.
Warum ist diese Figur gerade so wichtig?
Weil die Götter sich in unterschiedlichen Formen manifestieren. Das kann also das Feinstoffliche sein, was dem Menschen nicht sichtbar ist, aber sie manifestieren sich eben auch in diesen Murti genannten Figuren, um verehrt werden zu können. Also die Götter geben dadurch den hinduistischen Gläubigen die Gelegenheit, sie persönlich im Grunde zu beheimaten, zu bewirten als Gast und sie auch zu verehren. Das ist ein ganz wesentliches Merkmal vieler oder der meisten hinduistischen Traditionen, dass also die Gottheit eben abgesehen von ihren feinstofflichen Formen auch in dieser grobstofflichen Form verehrt wird und dadurch dem Gläubigen besonders nahe ist. Die Feste sind dazu auch besonders da. Also üblicherweise sind ja die hinduistischen Götter, werden die auch in Tempeln verehrt oder vor allem in Tempeln verehrt. Und während der Feste, das ist also eine besondere, eine Ausnahmezeit, kommen die Götter insofern in die Häuser der Gläubigen und sind den Gläubigen dann besonders nah und eben auch besonders zugänglich für die Wunscherfüllung, für unterschiedliche rituelle Zwecke eben.
Was heißt das denn, wenn man dann mit einem Gott zumindest auf Zeit unter einem Dach lebt? Muss man sich da besonders gut benehmen oder erfordert das ein besonderes Verhalten?
Ja, auf jeden Fall. Also der Gott ist gegenwärtig, das heißt also, er muss für diese Zeit rituell versorgt werden. Das heißt, einmal wird er, also in diesem Fall ein männlicher Gott, Ganesha ist ja ein männlicher Gott, der wird also zunächst mal rituell herbeigerufen, das nennt man Pratishtar, das wird üblicherweise durch einen Priester gemacht, der also das für die Familie tut. Und von diesem Augenblick an wird der Gott als in der Figur gegenwärtig vorgestellt. Das bedeutet aber auch, dass er beispielsweise versorgt werden muss. Er wird mit Verehrungshandlungen morgens und abends versorgt, das ist die sogenannte Puja. Innerhalb dieser Puja wird ihm Wasser zum Trinken gereicht, es wird ihm Duft gereicht, es werden ihm neue Kleider angezogen. Er wird also behandelt wie unterschiedlich, da gibt es unterschiedliche Interpretationen, entweder wie ein sehr willkommener Gast. Gastfreundschaft spielt in Indien ja eine sehr große Rolle. Er wird behandelt wie ein Kind, das versorgt werden muss mit großer Liebe und Sorgfalt. Oder er wird eben behandelt wie ein König, der sich die Ehre gibt, eben den Haushalt zu besuchen.
Wenn Sie sagen, der Gott kommt ins Haus und ist dann anwesend, dann stellt sich ja schon auch die Frage, wie kommt der Gott denn dann wieder aus dem Haus heraus? Also ich könnte mir vorstellen, dass dann das Ende des Festes eigentlich fast genauso bedeutsam ist, oder?
Sehr gute Frage, denn natürlich kann man nicht einfach sagen, so, das war's und man schmeißt die Figur weg, sondern der Gott verlässt am Ende dieser 10 Tage die Figur und auch das wird rituell vollzogen. Das Ritual heißt Visarjana, also das Entlassen der Gottheit aus dieser Figur und das wird einerseits rituell vollzogen, insofern als ein Priester eben die entsprechenden Ritualhandlungen vollzieht, aber andererseits wird auch die Figur selber in ein fließendes Gewässer getan und löst sich dann idealerweise auf, denn traditionellerweise wurden diese Götterfiguren aus ungebranntem Lehm hergestellt. Das ist heute nicht mehr so. Das heißt also, die wenigsten sind aus ungebranntem Lehm. Viele werden aus Gips hergestellt. Dann gibt es natürlich auch Plastikgötterfiguren, was dann letztendlich auch zu großen ökologischen Problemen führt, wenn also Hunderte von Haushalten und auch diese großen Figuren, die öffentlicher ausgestellt werden, wenn die dann in Flüssen letztendlich versenkt werden.
Hinduistische Götter sind ja über Verwandtschaftsbeziehungen miteinander verknüpft und das gilt auch für Ganesha. Er ist der Sohn des Shiva und der Parvati und hatte ursprünglich gar keinen Elefantenkopf. Wie kam er denn zu diesem Kopf?
Da gibt es sehr unterschiedliche Mythologien zu. Es gibt eine Mythologie, die besagt, dass also Shiva und Parvati, das göttliche Paar, eben sich im Liebesspiel in Elefanten verwandelt haben. In dieser Version hatte Ganesha als Sohn dieser beiden gleich von Anfang an diesen Kopf. Aber dann gibt es natürlich auch Mythologien, die erklären, wie ein Kind des Shiva und Parvati, wie dieses Kind dann plötzlich einen Elefantenkopf bekam. Gibt es einmal die Version, dass Parvati ihrem Sohn einst den Saturn gezeigt hat und der Anblick von diesem machtvollen und heißen Planeten verbrannte seinen Kopf. Und so wurde dann dieser Kopf durch den Kopf des nächsten Lebewesens, das vorbeikam, ersetzt. Und das war eben ein Elefant. Dann gibt es die Version, dass Shiva auf einer langen Reise war. Der Sohn zu Hause auf Parvati aufpasste. Sie hatte gerade ein Bad genommen und sich hingelegt. Und als Shiva wiederkam, erkannte er den jungen Mann vor Parvatis Schlafzimmer nicht als seinen Sohn und schlug ihm den Kopf ab. Auch hier klärt sich dann das Missverständnis auf und der abgeschlagene Kopf wird auf Bitten von Parvati hin durch den Kopf des nächsten Lebewesens, das vorbeikommt, ersetzt und das war eben ein Elefant. Aber da gibt es sehr unterschiedliche Versionen zu, was aber nicht in diese Versionen kommen, nicht in Konflikt miteinander, sondern bleiben durchaus nebeneinander stehen.
Ist das was man überhaupt für den hinduistischen Götterhimmel sagen kann, dass es da eben so gar keine richtige Version, gar keine Hierarchie gibt, dass man deswegen, wenn man von außen drauf guckt, so auch manchmal so ein bisschen irritiert ist, weil man, mir geht es hier manchmal so, dass ich dann irgendwie eben nach dieser Hierarchie suche und denke, welcher ist denn jetzt der Richtige oder der Wichtigste oder sowas?
Ja, also das haben Sie ganz gut gefasst. Diese Hierarchie ist durchaus eine Hierarchie, die sich aus der Perspektive ergibt. Die Perspektive, die mag eine regionale Perspektive sein. Das heißt also, dass bestimmte Götter in bestimmten Regionen eine besondere Bedeutung spielen und hier sind wir wieder bei Ganesha. Also Ganesha hat eine starke Macht in Maharashtra. Er wird dort sehr stark verehrt. Es gibt sehr viele Ganesha-Tempel, gerade um Pune herum gibt es 8 sogenannte, also die Ashtavinayaka-Tempel. Das ist eine eigene Pilgerreise. Also Ganesha spielt dort eine besondere Rolle. Das ist in anderen Gegenden Indiens beispielsweise nicht so. Dann gibt es natürlich die Götter, die besonders für bestimmte Familien zuständig sind. Das heißt also, das sind Familiengottheiten, die im Grunde über Generationen verehrt werden, die also eine besondere Verbindung mit bestimmten Familien haben. Und dann gibt es die Wunschgottheiten, die Ishta-Devatas. Das heißt also, das sind Gottheiten, denen man sich als Person selber zuwendet, aus bestimmten Gründen. Vielleicht, weil sie besonders wirkmächtig sind oder schon mal was besonders Schönes und Gutes für einen getan haben.
Um noch einmal auf Ganesha zu kommen, welche Rolle spielt er denn im Hinduismus? Also was sind seine Aufgaben? Was erhoffen sich die Menschen, wenn sie zu Ganesha beten und ihn in ihr Haus einladen?
Ja, Ganesha ist nicht nur im Westen einer der populärsten hinduistischen Götter, sondern durchaus auch in Indien. Das hat damit zu tun, dass Ganesha eigentlich als der Gott der Beginne, also des Anfangs gesehen wird. Er wird als derjenige gesehen, der ist der Herr der Hindernisse. Das hat 2 Aspekte. Er kann Hindernisse entfernen, aber er kann sie einem auch in den Weg legen. Dieser 2. Aspekt ist nicht so sehr bekannt, aber der 1. Aspekt bedeutet dann natürlich, dass man, sobald man etwas unternimmt, eine Reise unternimmt, vor einem Examen, wenn man ein Geschäft aufmacht, hier wird man zunächst mal Ganesha anrufen und ihn um seine Unterstützung, um sein Wohlwollen bitten. Nur dann kann einem im Grunde etwas gelingen. Gleichzeitig aber, wie ich gesagt habe, gibt es eben auch diesen Aspekt, dass Ganesha als Herr der Hindernisse einem diese Hindernisse auch in den Weg legen kann. Das würde er dann machen, wenn man ihn eben nicht zuerst verehrt. Es gibt auch ikonografisch eben eine Unterscheidung in dem, sagen wir mal, auspicious, dem glückverheißenden Ganesha, der den Rüssel nach links gedreht hat. Viel seltener ist die Figur des Ganesha mit dem nach rechts gedrehten Rüssel, der sehr viel gefährlicher ist und der sehr viel stärker auch befriedet werden muss.
Ganesha, der Gott mit dem Elefantenkopf, feiert Geburtstag. Ich sprach mit der Indologin Ute Hüsken von der Universität Heidelberg. Herzlichen Dank für das Gespräch.